Rollercoaster Meets mit Toffer und
Piretlo
und
Moritz von SRAM.
Es hat wieder geklappt, was ist los?
Yes, mega.
Es klappt einfach immer, mega, ja. Da sind wir.
Wir haben immer ein bisschen die Herausforderung, zwischen den zwei Welten hin und her zu springen, zwischen den zwei Podcasts, weil bei dem einen labern wir vorher und Flo unterbricht mich immer beim Intro oder mit
Korrekt.
Dem Intro. Und hier starten wir mit dem Intro rein. Also das ist immer gar nicht so easy alles.
Aber wir haben das Intro insofern ganz gut gestaltet, weil jeder versteht es über kurz oder lang. Also es dauert manchmal 2 Sekunden, manchmal 5 Sekunden, aber jeder weiß, was gemeint ist.
Also ich war nicht vorbereitet, aber man kommt drauf, ja.
Richtig.
Mega, haben wir gut gemacht.
Ja.
Cool, Moritz. Freut uns auf jeden Fall, dass du heute mit am Start bist, hier bei uns im Rollercoaster Meets. Und wir ein bisschen ist eigentlich untertrieben, sondern eigentlich ganz, ganz cool und umfangreich über Produkte reden können, über SRAM, über Schweinfurt etc. Also super geil, wir haben jetzt schon ein bisschen länger Kontakt. Für die Leute da draußen auch nochmal so als Information, wir beide haben uns auch schon live getroffen, damals auf einem Event der Bike Connection Agency, am Olvenosee damals. Und da wart ihr sozusagen mit Nukeproof, glaube ich, gemeinsam unterwegs und habe den Powertrain vorgestellt.
Ganz genau, ja.
Der Presse, da haben wir uns zum ersten Mal eigentlich so live kennengelernt. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass wir uns live gesehen haben. Ansonsten haben wir ja bisher immer nur telefoniert.
Ja, müssen wir nachholen. Aber genau, so war das. Da sind wir uns über den Weg gelaufen quasi. Und wir warten mir natürlich schon im Begriff vorher, aber dann war es schön, dass da mal ein Gesicht oder ja die Live-Connection dazu kam. Und ja, und seitdem haben wir das ein oder andere zusammen jetzt angestoßen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, dass wir heute ein bisschen über SRAM-Themen schnacken können. Und ja, bin gespannt.
Total. Ich muss dazu sagen, wir haben ja beide, die Leute werden es wahrscheinlich gesehen haben, auf unseren Kanälen sind ja schon Videos live gegangen zu der neuen mechanischen Transmission. Also mittlerweile ist sie schon ein paar Wochen alt auf jeden Fall. Aber dazu gab es ja schon einiges bei uns auf dem Kanal und darüber wollen wir natürlich heute auch schnacken. Dann habt ihr eine neue Dropper rausgebracht. Also auf jeden Fall spannende Themen, die wir heute irgendwie auf dem Zettel haben. Mit was wollen wir reinstarten, Toffer? Was hast du dir gedacht?
Also mit was ich gerne reinstarten würde, ist, dass Moritz nochmal vielleicht ein bisschen was zu sich erzählt, was genau er denn eigentlich bei SRAM macht.
Das ist eine gute Idee.
Was so sein Background ist, dass die Leute jetzt auch mal, sie haben jetzt beim Podcast natürlich kein Gesicht, aber ja, dass er einfach nochmal ein bisschen erzählt, wie er zu SRAM gekommen ist und wie seine Aufgaben dort genau sind und so weiter, bevor wir dann reinstarten mit den Produkten und ein bisschen darüber quatschen. Weil, muss man auch sagen, wir waren jetzt am vergangenen Wochenende auf den Dreiländer Enduro Trails unterwegs und haben eigentlich so einmal die ganze Bandbreite ausprobieren
gehabt
und testen können. Und das ist schon ganz spannend, weil auch zur Bremse und so nachher, da habe ich so ein, zwei spannende Punkte nochmal, weil war auf jeden Fall mega. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumquatsche, Moritz, erzähl dir mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin der Moritz Sittmar. Ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren schon wieder bei SRAM. Die Zeit fliegt. War davor lange bei einem Bike-Magazin, zwischendurch mal aus der Branche raus, mal ein bisschen andere Luft schnuppern. Bin prinzipiell bei SRAM für Mountainbike-Kommunikation im deutschsprachigen Raum, also alles, was irgendwie mit Medien oder jetzt wie mit euch Podcastern, YouTubern und so weiter läuft, da die Kontaktperson und versuche quasi, Leute, die wir gut finden oder die was Spannendes zu erzählen haben, eben mit unseren Produkten in Berührung zu bringen und denen entsprechend alle Infos und alle Erlebnisse rund ums Produkt, ums Mountainbike-Produkt zu bieten. Genau, wir sind ein globales Team, haben also die verschiedenen Regionen. Mein Bereich ist Nordeuropa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann ein bisschen Benelux und Skandinavien und Osteuropa, aber der Fokus liegt schon im deutschsprachigen Bereich, genau. Jetzt sitzt es in Schweinfurt, wie du schon erwähnt hast. Da warst du ja schon mal vor Ort, Toffer, glaube ich, ne?
Ja.
Können wir gerne auch mal wieder anpeilen, dass ihr da mal vorbeikommt und wir eine kleine Factory-Tour machen. Da ist unser europäischer Entwicklungsstandort. Bisschen Marketing und Finanzen und Co. natürlich auch vor Ort. Aber vor allem und in erster Linie Entwicklung, Tests, also ein Testlabor, Prototypen-Workshop, wo Teile direkt quasi von der Computeridee am nächsten Tag quasi gefräst werden und live getestet werden können. Also einiges Spannendes vor Ort, vorwiegend SRAM-Schaltungen. Hast du auch schon gesagt, es gibt einige Themen bei uns, also zu SRAM gehört natürlich auch RockShox als großes Thema und dann die vielen anderen Marken wie SIP, Hammerhead und Co. Aber im Mountainbike-Bereich ist natürlich SRAM und RockShox sind so die großen Themen und da haben wir jetzt eben dieses Jahr auch die Vorstellungen der Neuprodukte ein bisschen synchronisiert, dass wir eigentlich innerhalb von 2 Wochen ein paar große Launches hatten. Früher war das immer so ein bisschen übers Jahr verstreut, aber das ist einfach so in der heutigen Zeit wohl auch von den Kunden eher gewünscht, dass man eben schaut, also von den Fahrradherstellern, dass es eben alles ein bisschen im Frühjahr dann kommt und dann auch die neuen Räder im Endeffekt im Laden stehen. Ne?
Jetzt, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema Schaltung und so, ich habe jetzt mal eine Frage. Du hast gerade gesagt, du kümmerst dich auch um so Leute wie uns. Hast du unseren Podcast vorher gehört? Und wenn ja, wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, ey, bei den 2 Jungs, die hier über, weiß ich nicht, Lurche, aber auch Mountainbikes sprechen und Molche, da muss ich mal hin, das ist irgendwie eine gute Idee. Also wie kam das? Wie kam das zustande?
Ja, den Rollercoaster Meets, den gibt es ja noch nicht so lange. Also ich hatte den normalen Rollercoaster ein paar Episoden gehört. Wir hatten auch schon drüber gequatscht. Ich kann leider nicht jeden im Podcast zum Thema Fahrrad das hören. Sonst, ganz gut. Sonst hätte ich nicht mehr viel Zeit die Woche. Aber ich höre natürlich immer mal wieder wo rein, wenn auch das Thema vielleicht interessant ist. Und ich glaube, bei euch war aber die Connection erstmal über YouTube, weil natürlich eure Kanäle da dann, sag ich mal, wenn man jetzt jemand über jemand stolpert oder im Fall vom Toff, wenn man sich dann persönlich kennenlernt, dann macht es natürlich mehr Sinn, dann klickt man sich durch ein paar Videos und schaut einfach, ob einem das gefällt und auch, ob ihr prinzipiell oder man mutmaßt dann mal, ob ihr prinzipiell für sowas offen wärt, weil es gibt ja durchaus auch Kanäle, die dann schon mit Sponsorships oder so irgendwie diesen Bereich abdecken. Und da wir so viele Produkte machen, ist es dann immer ein bisschen schwierig, Leute zu finden, die jetzt nicht schon einen anderen Bremsenpartner, Gabelhersteller oder ähnliches im Boot haben. Und dementsprechend genau, ist auch noch ein relativ neues Thema von uns. Also haben wir sicherlich auch lange ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und da wollen wir jetzt gerne mehr machen. Und freue mich, dass wir da jetzt mal so den ersten Start gemeinsam hingelegt haben.
Ja. Ja, das ist schon mal super. Wollen wir mal einsteigen ins Thema Schaltung als allererstes, weil das ist das, was mir noch sehr, sehr präsent ist, wie wir zwei, beziehungsweise du hattest sie am Radtoffer, die neue mechanische Transmission. Und wir haben sie mal so ein bisschen gegeneinander getestet. Ziemlich hemdsärmlich, kann man wohl sagen, oder?
Ja, aber vorher müssen wir eigentlich fast nochmal sagen, wie das dazu kam, weil Moritz hat gefragt, habt ihr mal Bock zu telefonieren? Lass mal sprechen, ich hab da was Spannendes. Und wir beide haben uns ja im Vorhinein schon darüber unterhalten, haben ja schon gesagt oder philosophiert, was es denn sein könnte und was da kommen könnte und waren tatsächlich beide ein bisschen überrascht.
Sehr überrascht.
Tatsächlich, also war wirklich so ein bisschen so, oh, okay, krass, hätten wir nicht erwartet. Wir wissen aber auch, und das finden wir irgendwie cool, dass es da draußen echt Leute gibt, die einfach sagen, ich brauche keine Schaltung per Funk, ich will keinen weiteren Akku am Rad, oder ich will überhaupt keinen Akku am Rad haben, ich fahre, keine Ahnung, tagelang irgendwelche Abenteuerrunden und will da irgendwie ja gar nicht dran denken, dass irgendwann was zu laden sein muss und so. Also wir wissen, dass es so Leute gibt, aber erwartet haben wir es nicht, weil die Performance, sag ich mal, der Transmission war so oder ist so krass gut im elektronischen Bereich, dass ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass jetzt wirklich eine Schaltung wieder mitzukommt. Also das war so die allererste Überraschung. Das ist eigentlich auch wahrscheinlich die Frage, die du eben schon stellen wolltest, oder was hat es damit auf sich gehabt? Also was sind so die Punkte, wo du jetzt sagst, warum hat sich SRAM da dafür entschieden zu sagen, hey, wir bringen auf jeden Fall nochmal eine mit Zug raus? Ist das der Hintergrund, weil wirklich der Markt und so viele Personen einfach sagen, haben wir Bock drauf, wir hätten gerne ganz klassisch was mit Zug oder was ist da so eure Idee gewesen?
Also die Entwicklung, die lief schon immer parallel zu den Access Transmission Schaltungen, also vor 7 Jahren haben wir schon angefangen mit dieser ganzen Idee, das Schaltauge loszuwerden und irgendwann das Schaltwerk da direkt am Rahmen zu befestigen. Und da war von Anfang an klar, dass es zuerst eine Access-Variante geben wird in verschiedenen Abstufungen. und dann später eine mechanische. Hat sich dann alles mal ein bisschen auch zeitlich verschoben, aber prinzipiell war die Grundidee immer da und ist tatsächlich gar nicht so einfach, es so rumzumachen. Also bei der alten Eagle war ja erst die mechanische da und die Axis war dann so eine Folgeentwicklung auf der Basis, auf der vorhandenen. Und diesmal war es andersrum und so ein mechanisches Schaltwerk funktioniert dann halt in vielen Dingen trotzdem ganz anders und muss dann halt entsprechend von Grund auf auch entwickelt werden. Und da waren wir jetzt auch ein bisschen raus, sag ich mal, die letzten Jahre oder haben da sehr viel Entwicklungsaufwand in die Access-Schaltungen gesteckt und mussten da das ein oder andere auch erstmal lernen oder haben vielleicht in der Zwischenzeit auch einfach viel über mechanische Schaltungen, wie man Schaltzüge am besten führt und wie Reibung entsteht und solche Dinge, wie auch die Zugverlegung an Rahmen ist. Ihr hattet dann ja gleich den Fall, dass beim Stumpjumper vom Flo ja schon gar kein Port mehr für eine mechanische Schaltung ist. Das ist natürlich das prominenteste Beispiel. Gibt noch ein paar andere inzwischen. Aber das hat natürlich schon gezeigt, der Trend beim High-End-Rad geht klar zur Access-Schaltung. Aber High-End ist ja auch immer relativ und wir sind jetzt in dieser Bubble und für uns ist das dann irgendwie klar, ja okay, also so eine GX ist ja nicht so teuer in Anführungszeichen, aber man darf ja nicht vergessen, es gibt viele, die fangen mit dem Sport an, die haben vielleicht nicht das große Budget, die haben vielleicht mehrere Räder, haben das auf dem Rad, wo sie es nicht so oft nutzen oder so und das ist eigentlich so die Hauptzielgruppe. Also ich denke, es gibt einmal die, die einfach keinen Akku möchten, klar, aber vor allem auch, um den Preispunkt runterzubringen und einfach mehr Zielgruppen oder eine größere Zielgruppe damit zu erreichen. Ja.
Aber das heißt, ihr habt von Anfang an war dieses System Transmission gedacht als, es gibt es einmal elektronisch und es gibt einmal mechanisch. Also von Anfang an, oder?
Genau, genau. Und die Grundeigenschaften sind ja auch eigentlich gleich, wenn man so überlegt. Also bei Transmission waren ja irgendwie drei große Themen, als man das entwickelt hat, war einmal die Robustheit, dass man sich aufs Schaltwerk draufstellen kann, dass da nichts mehr verbiegt und so. Zweitens, dass es einfach einzustellen ist, weil diese ganzen Einstellschrauben wegfallen. Mhm. Und drittens, dass es halt sehr gut unter Last schaltet. Und diese drei Parameter, die sind halt bei der mechanischen eigentlich identisch. Der einzige Unterschied ist, das Signal kommt halt nicht per Funk, sondern kommt halt durch den Kabelzug und den muss ich halt dann festklemmen und ein bisschen trimmen, einstellen, wie man es halt früher auch gemacht hat, genau. Hm.
Also das, und, ja, Toffer, hau raus.
Nee, du darfst.
Ja, ich fand es interessant, weil vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, zu der mechanischen, was die mechanische Transmission so besonders macht, weil ich hatte tatsächlich unter meinem Video auch Kommentare gelesen, so nach dem Motto, naja, okay, das ist jetzt der große Wurf oder eine mechanische Schaltung gibt es ja schon ewig. Wieso wird sowas überhaupt gemacht? Aber es sind schon die Merkmale, die du gerade genannt hast, die halt bei dieser Schaltung eben so besonders sind in Abgrenzung zu anderen mechanischen Schaltungen, oder?
Genau, das sind diese drei Schwerpunkte und es ist einfach letzten Endes die nächste Generation SRAM-Schaltung, so wie halt damals die Eagle dann zwölffach gebracht hat, mehr Bandbreite gebracht hat. Die Bandbreite ist gleich geblieben, 1052, war einfach was, haben wir natürlich auch ausprobiert, 13 Gänge zu machen, wie wir es jetzt im Gravel-Bereich haben. Haben natürlich auch ausprobiert, irgendwie dann noch mit dem mit der Bandbreite zu spielen, aber letzten Endes hat sich das einfach bewährt. Kleiner als 10 Ritzel wird dann technisch einfach problematisch. Größer als 52, da muss man dann schon deutlich größer gehen, damit es einen Unterschied macht. Dann werden die Gangsprünge wieder zu groß. Mhm. Wir haben ja dann zum Beispiel auch die Gangsprünge vom zweiten und dritten großen Ritzel angepasst, also dass diese Sprünge im oberen Bereich der Kassette kleiner sind. Das heißt, diese Eckdaten, 12 Gänge, 1052, das war dann schon so ein bisschen gesetzt. Und beim Schaltwerk entstand halt dann irgendwann die Idee, das direkt am Rahmen anzubinden, um diese ganzen Toleranzen und diese ganzen Einstellschrauben, die wir halt in der Praxis sehen, oft dazu führen, dass die Leute mit einem schlecht eingestellten Schaltwerk rumfahren und dadurch halt nicht die Performance kriegen, die sie haben sollten. Also selbst perfekt eingestellt ist eine Transmission, schaltet immer noch besser, aber die Lücke ist natürlich umso größer, je schlechter die alte Schaltung eben eingestellt ist. Und da wollten wir halt viele Variablen in den Griff kriegen und dieses ganze Interface da am Rahmen robuster gestalten. Und haben ja dann das UDH, also unseren Universal Derailleur Hänger eingeführt, der ja auch mit einer konventionellen Schaltung funktioniert und da ja auch den Vorteil hat, dass es ihn überall gibt und dass es jetzt nur noch ein Teil ist und nicht mehr von jedem Rahmenhersteller ein spezifisches. Also ich denke, kann sich jeder noch gut erinnern, der schon ein paar Jahre unterwegs ist, dass man halt früher dann irgendwie im Urlaub stand und plötzlich vom Rad XY, was man halt daheim im Shop hatte oder am besten noch online bestellt hat, dann irgendwie halt nicht die Ersatzteile bekommt und dann im Zweifelsfall halt der halbe Urlaub dann flöten geht, weil man halt sein Schaltwerk nicht mehr fix bekommt. Mhm. Das heißt, es ist einfach eine Standardisierung dieser Schnittstelle gewesen und dann im nächsten Schritt halt die direkte Anbindung, um halt da eine Variable weniger zu haben.
Ja. Also mit dem UDH ist sowieso eine mega Weiterentwicklung. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich so ein Fan von, weil ich kenne es auch noch, dass gefühlt in meinem Rucksack drei verschiedene Schaltaugen waren von drei unterschiedlichen Rädern und dann ist es von dem vierten Rad, mit dem man unterwegs war, kaputt gegangen und dann musstest du überhaupt erstmal schauen, dass du eins bekommst. Und ich kann mich sogar noch an Zeiten erinnern, als so manchmal Schaltaugen während der Sommersaison einfach gar nicht zu bekommen waren bei manchen Modellen und du dann einfach gefühlte 6-8 Wochen gewartet hast, bis dein Schaltauge wieder da war. Das ist schon echt wild gewesen. Von dem her bin ich totaler Fan davon. Was ich mich nochmal frage, weil du jetzt gerade gesagt hast, neun Jahre hast du gesagt, ist jetzt daran entwickelt worden im Grunde, ne?
Bis das sieben, jetzt beide,
sieben Jahre. Wie groß ist da der Entwicklungsaufwand dahinter? Und wird das Ganze, wie du auch vorher gesagt hast, dass Schaltung schon sehr stark in Schweinfurt-Thema ist, kann man sagen, dass dann sozusagen alles, was da jetzt gekommen ist, eigentlich so eine Schweinfurter Entwicklung war oder sag ich mal, der Schwerpunkt in Schweinfurt liegt und wie viele Leute arbeiten, deswegen die Frage Entwicklungsaufwand, wie viele Leute arbeiten da tatsächlich daran, bis dann sowas wirklich marktfertig ist?
Also die Schaltungsentwicklung Mountainbike ist überwiegend in Schweinfurt, nicht vollständig. Wir haben zum Beispiel in Portugal eine Fabrik, wo wir unsere Ketten herstellen auch vor Ort. Da findet dann auch Entwicklungsarbeit für Ketten statt. Es ist aber alles im Prinzip global vernetzt. Also unser Headquarter ist ja in Chicago, das heißt, auch dort sitzen Schaltungsentwickler, Ingenieure, die machen vorwiegend Rennrad, aber natürlich gibt es auch immer Überlappungen da. Und ja, von der Größenordnung ist klar, ist immer schwer, das so genau zu beziffern. Es werden ja noch andere Dinge entwickelt, aber wir sind am Standort Schweinfurt jetzt so 250 Leute aktuell. Und davon sind über die Hälfte, glaube ich, Entwickler. Und also da steckt schon einiges dahinter und wenn man dann mit, ich finde, ich bin ja auch noch nicht jetzt Jahrzehnte bei SRAM, deswegen finde es auch immer witzig, wenn man mit Leuten spricht und sagt, und was machst du so? Und dann sagt er halt, ja, ich entwickle die 1033 Kassette oder sowas beim Rennrad. Also das ist so, denkst du, ah ja, okay, und ja. Was noch? Und dann so, nee, das ist so mein Ding gerade, da bin ich jetzt halt seit einem Jahr dran oder so. Und dann merkt man erstmal, ah, okay, da ist wirklich jedes Bauteil, an jedem Bauteil sitzen mehrere Leute. Und dann ja auch über die Disziplinen, also fängt ja an dann irgendwie am Rechner in CAD und dann wird es irgendwann ein Prototyp, dann fängt man an, das Zeugs im echten Leben zu testen, im Testlabor zu malträtieren, wo wir entsprechend allein da sind, glaube ich, über 30 Leute in Schweinfurt, krass. Die nur quasi auf in einem Laborsetting sozusagen Schaltungen testen, also da laufen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Schaltungen auf und ab und ja, könnt ihr euch gerne mal angucken, also können wir gerne mal eine Tour machen vielleicht im Laufe des Jahres und dann denke ich, kriegt man ein gutes Gefühl dafür, dass da schon ein bisschen mehr Aufwand dahinter steckt und dass das Ganze halt auch wirklich als System entwickelt ist und die Komponenten eben aufeinander abgestimmt sind. Ne?
Das ist nämlich tatsächlich was, wo du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, du hast gesagt 7 Jahre Entwicklung. Die große Anzahl an Leuten, also die Frage wäre wirklich so als Laie, was machen die ganze Zeit? 7 Jahre lang so ein paar Ritzel da zusammenschrauben, wird's mal so lapidar gesagt, weißt schon, was ich meine. Also kannst du das noch ein bisschen erläutern, was sind da so Knackpunkte, wenn man so eine Schaltung entwickelt? Also was sind die Punkte, wo man wirklich viel Hirnschmalz investieren muss und viel testen muss und so? Was sind da die schwierigsten Komponenten irgendwie?
Ja, genau. Also ich bin ja selber kein Entwickler, da werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt, wenn ich jetzt hier jemand besonders hervorhebe. Aber so von der Grundidee, wenn man allein so eine Kassette anguckt, da denkt man ja erstmal, das sind nur so ein paar Stahlscheiben, die dann aufeinander gedübelt sind. Aber das ist ja bei uns schon mal nicht der Fall. Die ist ja aus Großteil aus einem Block gefräst. Also die ganze Fertigungstechnik auch dahinter, das überhaupt mal zu entwickeln. Mhm. Und So eine Kassette verfügt dann halt über, ich glaube, 44 Schaltrampen oder so, die also die Punkte vorgeben, wo die Kette aufs nächste Ritzel wechselt. Und da kommt es halt auf jedes, also nicht auf einen Millimeter an, sondern aufs Müh quasi an, was diese Schaltgassen angeht und was diese Geometrie der Zähne angeht. Einfach nur, um die Schaltperformance hinzubekommen. Und wenn man das dann hat, das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen darf, dann kommt es ja auch auf die Materialbeschaffenheit an, die Härte des Materials, wie verschleißt es dann, wie nutzt sich das ab, wenn ich das jetzt bei Matsch und Regen fahre und die ganze Zeit hoch und runter schalte, wie sehen dann die Zähne nach 1000 Kilometern aus und wie schaltet, was hat das dann für einen Einfluss auf die Schaltperformance, dann die ganze, ich meine, in dem Fall jetzt mechanisch, aber die elektronische Entwicklung ist natürlich ein großer Aufwand, also bei den Access-Schaltungen alles, was Funkprotokolle und Akkus angeht und so, das muss ja auch lizenziert werden, beziehungsweise abgenommen werden, was so Funkstandards angeht. Da gibt es Regularien, die man einhalten muss bei Akkus und das dann auch natürlich im nächsten Schritt auch das Drumherum, sowas dann in den Markt zu bringen, also weltweit dann auch zu vertreiben, zu vermarkten, das ist natürlich dann schon am Ende ein großes Gesamtwerk, ja.
Guck, jetzt macht es schon alles viel mehr Sinn. Die 7 Jahre machen viel mehr Sinn, die ganzen Leute. Jetzt kriegt man schon so langsam so eine Idee dafür, dass das halt echt ein Riesenprojekt ist, ne? Krass, ja.
Also es ist Wahnsinn. Also wie du sagst, jetzt gerade ist so, wo man so da sitzt und sich denkt, boah, okay, da was da alles dahinter steckt, ist krass. Also das hätte ich jetzt halt gar schon, nicht gedacht so.
Genau.
Allein Markteinführung und Patente und Funkstandards und so, also das ist Wahnsinn.
Schaltgassen. Dies, das.
Ja. Und bei der mechanischen Schaltung zum Beispiel haben wir uns auch wirklich mal angeguckt, was kann man mit dem Schaltzug machen. Ne? Soll man jetzt irgendwelche Teflon-High-End-Züge entwickeln, irgendwas? Okay, ja. Hat man auch rumgespielt. Im Endeffekt sind wir dann beim Standardzug gelandet, haben aber festgestellt, dass es wichtig ist, Alu-Endkappen zu verwenden. Das muss man aber halt auch entsprechend erproben und stellt dann fest, diese Kunststoff-Endkappen oder gedichtete Endkappen, die noch irgendwelche Gummis drin haben, die werden dann halt leichter komprimiert, zusammengedrückt und das wirkt sich dann negativ auf die Schaltperformance aus. Und da haben wir dann entsprechend auch Studien gemacht, wie viele Kurvenradien am besten so ein Zug nehmen soll. Und das empfehlen wir dann auch den Fahrradherstellern wieder. Also dieser enge Austausch mit den OE-Brands, mit den Fahrradherstellern, die ja unsere Kunden dann letzten Endes sind und unsere primären Kunden sind, weil es wird also ein Großteil der Produkte wandert an Komplettbikes, kann man sagen. Und dieser Nachrüstmarkt ist halt in Summe etwas kleiner immer. Aber das ist halt das Ding. Also die Kunden sind ja dann schon die Radfahrer, aber im ersten Schritt ja mal die Fahrradhersteller. Und die kommen natürlich auch und sagen, hier, das Zeugs muss haltbarer werden, leichter werden, besser werden, günstiger, leichter einzustellen und so weiter. Und da hat natürlich die Kettenschaltung, wenn man jetzt sieht, von so einer Eagle 70 zu einer XXSL, hat natürlich dann den Charme, dass man auch wirklich diese Abstufungen der Modelle dann irgendwie sinnvoll hinbekommt. Und dann muss man halt auch schauen, wie die zueinander stehen. Ist wirklich jedes Modell dann, hat jedes Modell eine Daseinsberechtigung? Sind die weit genug auseinander? Und da ist, glaube ich, der Sprung dann mechanisch, also wo dieser Punkt ist, wo dann Access zu mechanisch übergeht quasi, das ist natürlich auch der größte Sprung. Weil klar, so eine Access-Schaltung, ob jetzt GX oder XXSL, die schaltet prinzipiell sehr, sehr ähnlich. Da geht es viel um Gewicht und Finish, Optik, vor allem aber Gewicht. Und von der reinen Schaltperformance sind die natürlich alle sehr ähnlich, weil die elektronischen Bauteile und Elektromotoren, das ist alles das Gleiche.
Wahnsinn, bin ein bisschen sprachlos, was da irgendwie alles hinten dran steckt, ehrlich gesagt. Das habe ich so gar nicht erwartet. Auch den zeitlichen Horizont von so 7 Jahren und so und so viele Leute, das ist
ja, also ich sage jetzt mal so, da sitzen jetzt auch nicht 100 Leute 7 Jahre an der mechanischen Schaltung. Klar, aber die müssen dann natürlich auch so Projekte dann in Phasen durchlaufen und sind dann halt immer an so einem Thema natürlich auch eine gewisse Zeit dran. Und wenn dann nach ein paar Monaten ein Meilenstein geschafft ist, dann geht es halt vielleicht zum nächsten. Und das geht natürlich dann ineinander über, aber dass man eben schon frühzeitig, also die mechanische Entscheidung ist Entwicklung, das war jetzt natürlich die letzten zwei, drei Jahre natürlich Schwerpunkt, aber hat halt früher begonnen, dass man halt so einen Langzeitplan irgendwo auch hat. Ja.
Wenn, jetzt ist die Schaltung ja schon eine Weile am Markt, wie sind jetzt bisher so die Rückmeldungen, die bei euch eingetrudelt sind?
Ja, wir schauen natürlich Rückmeldungen auf verschiedener Ebene an. Mein Bereich ist natürlich, was so die die Öffentlichkeit, die Presse sagt. Und das ist immer dann relativ leicht, weil das ja öffentlich einfach abgedruckt ist, schwarz auf weiß auf Webseiten, in Podcasts oder im Print oder in Videos. Und da haben wir eigentlich innerhalb von 1-2 Tagen dann ein gutes Bild und analysieren das halt auch und schauen, okay, gibt es jetzt gemeinsame Dinge, die immer genannt werden, ja, Vorteile, Nachteile, gibt es da irgendwie ein System, wo sich jetzt vielleicht mehr Leute dran stören oder was mehr Leuten aufgefallen ist, und wie eng ist das an unserer Story, die wir eigentlich uns überlegt haben oder wo wir denken, wo das Produkt halt hervorsteht. Und das passiert natürlich auch in den anderen Ebenen. Also ich kann jetzt nichts sagen aktuell zu den Rückmeldungen aus dem Vertrieb oder so. Das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Phase gerade. Aber man kann sagen, im Großen und Ganzen, ihr seht jetzt auch viele Bikes, die rausgekommen sind. Ein sehr gefragtes Produkt und sicherlich auch ein Produkt, wo einfach der Markt, also sowohl der Fahrradfahrer als auch der Fahrradhersteller, schon wirklich nachgelächzt hat, zu sagen, hey, bringt das doch bitte auch in mechanisch für die günstigeren Bikes und auch für die, die eben aus welchen Gründen auch immer dann keinen Access fahren wollen. Ne?
Hattet ihr das Gefühl, dass ihr dass ihr das erklären müsst, warum jetzt eine mechanische nochmal kommt? Also wenn du eine neue Schaltung rausbringst, kurz zum Hintergrund, die elektronisch funktioniert, ist das, glaube ich, erklärt sich das von selbst. Das ist eine Innovation, das ist was Neues, super easy, versteht jeder sofort. Bei dem Produkt ist es ja schon so, dass man ein bisschen im Thema sein muss, um zu checken, was jetzt quasi die Innovation an dem Ding ist. Gab das, musstet ihr da mehr Aufwand betreiben, um das Produkt irgendwie zu erklären?
Ich glaube, es ist halt anders, weil der Kunde, der in dem Preisbereich unterwegs ist, vielleicht, also gilt nicht für alle, aber je nerdiger man ist, desto eher gibt man ja mehr Geld aus und ist dann irgendwann in der Spitze von dem Sport. Aber wir sind ja immer noch in dem High-End-Bereich. Also das klingt ja so, als hätten wir so eine, das ist jetzt ja auch keine Schaltung, um zum Bäcker zu rollen, sage ich mal, mit seinem City-Rad, sondern das sind ja immer noch für wirklich sportliches Mountainbiken und E-Mountainbiken entwickelte Komplettsysteme. Und ich denke, klar, jetzt, also wenn ich jetzt in einem Fahrradladen zum Beispiel bin, ist natürlich vielleicht der Kunde, der jetzt 10.000 Euro für ein E-Bike heute ausgibt, dann schon ein bisschen mehr informiert, hat vielleicht schon mal das eine oder andere gelesen, hat schon ein bisschen recherchiert. Und der andere kommt halt wirklich rein und sagt, Mensch, mein Kumpel fährt das und das und ich will jetzt auch so ein Teil oder bin mal drauf gesessen, fand ich cool und hat so gar keine Ahnung. Das ist ja dann irgendwo Aufgabe auch des Handels und der verschiedenen, unsere eigenen Kanäle, das dann auch zu kommunizieren. Also wir machen da natürlich auch entsprechend Videos, Anleitungen, auch die neue Art, eine Schaltung einzustellen. Also das haben wir, glaube ich, schon gemerkt bei Transmission. Es ist halt einfacher, aber es ist schon radikal anders und das muss man auf jeden Fall erklären. Also gerade die dann schon sehr lange unterwegs sind im Sport, sagen dann, klar, brauche ich keine Anleitung, Schaltung einstellen kann ich und klatschen sich das Ding ans Rad und befolgen dann halt vielleicht den einen oder anderen Schritt nicht so, wie wir den vorgeben und das kann funktionieren, aber in aller Regel bringt das dann Probleme mit sich. Ja. Also so ein, sag mal, so ein radikaler Wechsel wie mit der Transmission, den erleben wir jetzt auch nicht alles jedes Jahr und der bedarf natürlich Erklärung und Anleitung.
Was ich spannend finde als E-Biker vor allen Dingen, ist, dass ich ganz am Anfang zu meiner, sag ich mal, E-Bike-Zeit damals noch diese, wie hieß die, EX1 verbaut hatte. Also die sozusagen, ich glaube, einmal 8 war das, die wirklich speziell für das E-Bike irgendwie hergestellt wurde oder entwickelt wurde. Jetzt sind wir ja so, dass bei der Transmission ja eigentlich die Schaltgruppe sowohl für das klassische Mountainbike als auch fürs E-Mountainbike gleichermaßen funktioniert, bis auf wahrscheinlich, sag ich mal, den Trigger, wo du jetzt einfach, sag ich mal, einzelne Gänge schalten kannst beim E-Mountainbike und dann einfach mehrere auf einmal hintereinander für das klassische Mountainbike. Ist diese, die Art von spezieller Schaltung fürs EMTB deiner Meinung nach ein bisschen obsolet geworden und einfach nicht mehr vonnöten jetzt sozusagen mit sowas jetzt wie Transmission 70, 90, weil die Bandbreite so groß ist, dass es prinzipiell sowohl für EMTB als auch für MTB funktioniert?
Genau, also die Schaltungen wurden absolut schwerpunktmäßig von Anfang an für E-Mountainbikes und Mountainbikes gemeinsam entwickelt. Also es war klar, dass man eine Schaltung rausbringen möchte, die beides abdeckt, weil die EX1 damals, die war, glaube ich, ein bisschen ihrer Zeit voraus. Die hat wirklich vieles gut gemacht. Die war extrem haltbar, robust damals schon für die Zeit. Die hatte relativ große Gangsprünge ja auch, was aber beim E-Mountainbike ja nicht so stört in der Regel. Trotzdem die Bandbreite. Aber da war genau dieser Punkt im Shop, wenn ein Fahrrad 8 Gänge hat und ein anderes hat 12, dann hat die sich einfach sehr schwer getan. Also das war wirklich der Hauptgrund. Das macht sich nicht gut auf einem Specsheet und das verstehen nur ganz wenige auf der einen Seite sozusagen. Und von der anderen Seite kommend war dann halt auch so ein Argument, wenn ich jetzt in Gruppen zum Beispiel fahre und einer fährt 12-fach und einer fährt 8-fach, dann kann dieser größere Sprung natürlich schon stören. Also sehen das ja auch im Rennradbereich, kommt jetzt ja auch immer mehr One-By und da ist es immer so ein Argument, naja, solange man alleine fährt und so ein bisschen wie am Gravelbike oft dann so ein bisschen selber sich seine Geschwindigkeit sucht, dann ist das alles halb so wild und da sind die Sprünge nah genug beieinander. Und wenn ich jetzt halt in einem Rennen fahre, wo so ein Peloton dahin rollt, dann muss es natürlich enger abgestuft sein. Und da hat man, glaube ich, diese 1052 einfach gemerkt, dass die für beides sehr gut funktioniert. Könnte die theoretisch fürs E-Mountainbike noch enger sein? Ja, vielleicht, aber es hätte dann wenig Vorteile. So hat man halt die Chance, auch das Kettenblatt zu vergrößern. Das hat einen ziemlich signifikanten Einfluss auf die Haltbarkeit der Kette und des Gesamtsystems. Also wenn ich vorne 2 Zähne von 34 auf 36 zum Beispiel hochgehe, dann kann das einen richtig deutlichen Effekt haben, was die Haltbarkeit der Komponenten angeht. Und so versucht man dann halt vorne, also 36 ist so unser Standard-E-Bike-Empfehlung jetzt quasi. Und dann habe ich halt mit den 52 immer noch einen schönen leichten Klettergang, um irgendwelche verrückten Uphill-Challenges hochzufahren. Oder halt auch für denjenigen, der sagt, nee, ich fahre lieber in Eco und fahre lange Touren mit dem E-Bike und bin gar nicht so der Turbo-Kletterer und Uphill-Techniker, sondern ich fahre einfach klassisch Mountainbike-Touren, aber ich will halt ein bisschen Unterstützung. Die Zielgruppe ist ja auch riesig. Also und auf der anderen Seite dann das 10er-Ritzen natürlich mehr als genug, um bergab entsprechend Gas zu geben. Und von daher hat sich diese Bandbreite bewährt, die 12 Gänge haben sich bewährt. Und dann war klar, dass die Transmission eigentlich, wenn sie das E-Bike abdeckt, ist es fürs Mountainbike allemal gut genug. Und die einzige Abstufung, die wir dann haben, ist die XXSL, die Superlight quasi als reine Cross-Country-Gruppe, also die ist auch nur für Cross-Country freigegeben, nicht für E-Bikes, die dann halt zum Beispiel über weitere Alu-Ritzel nochmal Gewicht spart. Aber da ist dann irgendwo der Punkt, wo man sagt, das könnte man sich jetzt schon ans E-Bike bauen, aber ist von uns eben so nicht freigegeben, weil dann der Verschleiß entsprechend höher wäre. Da kann man es da halt nochmal ein bisschen differenzieren. Aber für die meisten Komponenten gilt eben, ja, für beides voll kompatibel.
Wie messt ihr so einen Verschleiß? Also ihr habt Testlabor, wo die Dinger einfach durchlaufen. Und was sind da für euch Standards, wo ihr sagen müsst, ey, eine Schaltung muss so und so lange halten oder so und so viele Kilometer oder wie auch immer? Was ist da der Maßstab?
Das ist extrem schwierig zu beantworten. Da kann man nicht eine Zahl, das hätte man immer gerne, so eine Zahl. Das ist aber wirklich ein ganz komplexes Thema. Das fängt ja an mit der Region, in der man sich befindet, wie da die Umweltbedingungen sind, was man dann für eine Schmierung fährt von Wachs, Öl, verschiedenster Arten. Das hängt auch, da ist unsere Empfehlung eigentlich, das auch an die regionalen Gegebenheiten anzupassen. Es ist halt einfach was anderes, wenn ich in Australien bin oder in Südengland oder so. Ja, und da muss eine Schmierung einfach andere Dinge können. Und wir haben halt es gibt natürlich gewisse ISO-Normen und Vorgaben, die man mindestens erfüllen muss, aber die sind eigentlich dann immer deutlich unter dem, was man erzielen will. Und wir haben halt dann gewisse Zielsetzungen, dass man halt die Beschichtungen und so weiter von der Kette zum Beispiel, Hard Chrome nennen wir das. Das ist so eine Beschichtung, die wir seit ein paar Jahren verwenden, die halt sehr langlebig ist. Und das ist eigentlich auch das, was man ja draußen dann immer hört, dass die SRAM-Sachen dann schon nicht ganz günstig sind, die Verschleißteile. Aber wenn man sie dann mal drauf hat, man eigentlich sehr, sehr lange damit Freude hat. Aber da kann man jetzt keine fixe Kilometerangabe reingeben, wenn ich das Ding jetzt ohne Kettenöl im absoluten Matsch unter Volllast im Turbo auf dem kleinsten Ritzel fahre, dann kann ich das natürlich relativ schnell kaputt machen, aber so ist es ja mit allem. Sollte man jetzt sein Auto ja auch nicht irgendwie kalt kalt jeden Morgen aus der Ausfahrt mit quietschenden Reifen treten, dann ist vielleicht irgendwann auch vorbei. Also ich glaube, es ist so ein bisschen Sinn und Verstand dabei und regelmäßige Pflege des Ganzen ist da schon entscheidend. Und im Labor testen wir halt sowohl das im Trockenen, also quasi was passiert einfach durch die mechanische Belastung, aber dann halt auch durch Umwelteinflüsse, also sprühen zum Beispiel einen Matsch-Wasser-Gemisch auf die Schaltung, während sie die ganze Zeit hoch und runter schaltet. Und da hat man dann halt irgendwann gewisse Benchmarks und weiß dann auch, was andere Systeme so können und was die alten konnten und versucht es dann halt immer weiter zu optimieren. Ne?
Flo, da wärst du perfekt aufgehoben für so Tests, um dann
willst
da
willst du mich da in so ein Testlabor als Zerstörer stellen oder was?
Ja, das wäre perfekt.
Ich bin so der letzte Endgegner, den so eine Schaltung durchlaufen muss.
Wenn es alles geschafft hat, dann kommst du sozusagen, dann stehst du da mit Werkzeug und mit irgendwelchen anderen Tools, probierst dann da irgendwie zu reparieren und alles andere. Aber ganz spannend im Zusammenhang, weil du gerade fragst, Flo, oder das gerade gesagt hast mit Testen und Prüfen und so und Kilometer. Und Moritz es jetzt gerade gesagt hat, auch mit hier verschiedener Matschbeschuss und so. Als ich bei Bosch war beispielsweise, hatten die unterschiedlichen Matsch, je nachdem, wo am Ende auf der Welt dieses Fahrrad unterwegs ist, weil sich ja dann auch rein theoretisch die Bodenverhältnisse und die Art des Matsches sozusagen unterscheiden. Das heißt, die haben im Prüflabor nicht einfach nur Matsch, was die da drauf schießen, sondern halt auch unterschiedlich, so wie kann man sagen, wie unterschiedliche Körnungen sozusagen, weißt du?
Ja, genau. Also die haben ganz andere Abrieb-Eigenschaften und so. Ja. Ja, das ist so.
Also es ist schon irgendwie wild, wenn man sich das mal überlegt, was dann da logischerweise auch für einen Aufwand betrieben wird, weil eine Schaltung in Deutschland ist halt ganz anderen Einflüssen ausgesetzt, als halt wahrscheinlich wirklich eine Schaltung in Australien irgendwie in super trockenen Verhältnissen mit sehr viel mehr Staub und so weiter. Also es ist super, super spannend.
Genau, wir haben natürlich auch Feldtests. Also wir haben auch ganz viele Radfahrer, Mitarbeiter, aber auch Externe, die diese Produkte dann auch draußen in der Praxis natürlich fahren und da berichten. Und das muss sich natürlich immer irgendwie alles am Ende decken. Bringt ja nichts, wenn man dann im Labor jetzt die perfekte Schaltung entwickelt hat, aber draußen gibt es halt eben Probleme. Das heißt, das läuft natürlich immer synchron und das ist genauso ein wichtiges Standbein. Und wenn dann am Ende das Ganze funktioniert, dann kommen ja auch so Sachen wie Ästhetik, also zum Beispiel Abnutzung bei der Transmission ist ja auch vieles, hat sich vieles geändert im Sinne von gefräste Flächen, damit man halt einen Kratzer zum Beispiel nicht sieht. Wenn ich jetzt eine schwarze Fläche habe, kommt ein Kratzer rein, dann sehe ich das Aluminium durchschimmern. Wenn es aber schon glänzend poliert ist an der Stelle, gefräst ist, dann sehe ich es halt nicht. Oder jetzt bei der Eagle 90er ganz wichtiges Thema, diese Reparierbarkeit, also dass man dann auch ein Schaltwerk so entwickelt, dass ich alle Bauteile einzeln austauschen kann und wenn ich mal einen Defekt habe, eben nicht das Schaltwerk wegschmeißen muss, sondern einzelne Bauteile nicht nur um die Optik wiederherzustellen, sondern auch die Funktion wiederherzustellen. Also es sind ja dann alles so Sachen, die noch dazukommen. Bis hin am Ende gibt es auch einen Schallraum, wo geguckt wird, wie klingt die Schaltung, wenn sie den Gang wechselt. Und das muss am Ende ja auch passen. Am Ende ja der Fahreindruck einfach gut sein. Und was bringt's, wenn dann am Ende jeder Gangwechsel irgendwie mit so einem Klong stattfinde. Ne?
Aber jetzt stell ich mir das so vor, jetzt habt ihr quasi 6,5 Jahre an der Schaltung entwickelt, alles läuft, alles tippitoppi, dann hört sich das Ding einer mal an in so einem Raum und dann sagt es geht überhaupt nicht. Was passiert dann?
Das fällt ja schon vorher auf, aber ich sag mal, jetzt nicht bei der Transmission, aber es gibt sicherlich Projekte, da hat man mal eine Zeitachse und da weiß man, da und da soll das kommen und wenn es dann halt nicht alles zusammenpasst, dann muss man es halt nach hinten schieben. Das passiert schon mal. Also ich denke, wir schieben dann schon Produkte eher nach hinten und gucken, dass die halt dann auch perfekt funktionieren. Und manchmal sind es dann auch Dinge, die erst in der Serienfertigung problematisch sind, weil von einem Zulieferer irgendein Bauteil halt irgendwie aus der Norm fällt oder so. Also das kann dann schon mal passieren. Und dann ist auch das im Nachgang, also wenn das Produkt dann im Markt ist, dann merkt man natürlich, dann hat man die große breite Masse und wenn dann Rückläufe sind, das wird natürlich alles analysiert, was so Qualitätskennziffern sind und so, dass man halt schaut, ja, wenn da jetzt irgendwie 10% zurückkommen und sagen, das Schaltwerk klingt komisch oder irgendwas, dann ist es ja ein größeres Problem und wenn das jetzt einer von 10.000 ist, dann ist es vielleicht eher ein Einzelfall, ne?
Ich habe noch 2 Fragen zur Schaltung, bevor wir vielleicht zum nächsten Thema rübergehen. Toffer, hast du auch noch was zur Schaltung?
Nee, mach du mal. Ich hätte jetzt zu Maven noch mal
ein bisschen Maven was gefragt. Können wir dann auch gleich machen. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Wird es weitere, ich weiß nicht, inwieweit du was dazu sagen kannst, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen, wird es Weiterentwicklung im mechanischen Bereich geben?
Weiterentwicklung im Sinne von neue Generationen?
Neue Generationen. Generell denkt ihr das Thema mechanische Schaltungen jetzt auch über die aktuelle schon weiter hinaus oder ist es eher so, naja, eigentlich elektronisch schon eigentlich ganz gut?
Ja, da haben wir eigentlich so ein Standard, so ein Standard-Statement, dass wir natürlich super, über zukünftige Entwicklungen nichts sagen können. Aber ich denke, ja, jetzt sind wir mal froh, dass die aktuelle so gut ankommt. Mhm. Und ich denke, das wird dann schon die Zukunft auch zeigen, wie es weitergeht. Aber wir sehen da auf jeden Fall aktuell noch eine Notwendigkeit oder ich denke, die aktuelle Generation, die trifft jetzt wirklich für viele auch ein gutes Gesamtpaket und das wollen wir auf jeden Fall weiter behalten.
Ja. Toffer. Maven, Bremse.
Noch kurz nochmal als Abschluss. Wir waren ja beide mit dem Teil unterwegs. Es gibt ja YouTube-Videos davon, also mit der Schaltung, mit der mechanischen. Mhm. Und wir haben probiert, sie klein zu kriegen. Wir haben sie gegen, was heißt verglichen, nicht direkt, aber haben so ein bisschen die Schaltperformance angeschaut, auch im Vergleich nochmal doch, wie schnell schaltet sie und so. Also da haben wir echt einiges probiert und ich glaube, wir waren beide im Nachhinein echt ultra begeistert von Performance, von Haltbarkeit. Flo hat mehrfach dagegen mein Fahrrad getreten. War ein bisschen schade, dass nur ich die verbaut hatte, weil es bei dir nicht gepasst hat. Das heißt, wir haben nur auf meinem Fahrrad gestanden und dran rumgetreten. Aber das war super geil. Aber genau, das nur nochmal als Abschluss. Jetzt Thema Maven würde ich gerne nochmal drüber sprechen, weil wir waren ja vergangenes Wochenende jetzt unterwegs, drei Länder Enduro Trails, sind da ordentliche Runden gefahren, schöne, anspruchsvolle Trails nach unten, geniale Region und hatten beide an unseren Rädern die Maven verbaut. Und ja, wir hatten dir ja schon gesagt, wir wollen im Podcast irgendwie das ja auch nochmal bequatschen und wollen einfach nochmal unsere Eindrücke schildern. Und ich glaube, wir waren beide im Nachhinein, jetzt, als wir sie gefahren sind, krass begeistert. Also ich habe sie ja an meinem Trailcat und das Interessante ist, dass das Fahrrad standardmäßig mit einer 180er Scheibe vorne und einer 180er Scheibe hinten kommt. Also wirklich schon sehr Trail-Bike-lastig. Und ich war krass beeindruckt, wie gut die Bremse wirklich funktioniert hat und wie viel Bremspower sie hatte. Also da auf jeden Fall irgendwie Chapeau. Ich glaube, beim Flo war es genauso, oder Flo? Also bei dir, du hast ja auch gesagt, super geil. Bei dir ist ja auch im SL auch noch dran, glaube ich, gerade.
Richtig, genau. Ich habe sie am Levo und am Levo SL. Ja. Funktioniert mega gut und das wäre auch so ein bisschen meine erste Frage, was war, also die Maven gibt es jetzt schon eine Weile, ne? Wir müssen jetzt nicht komplett von vorne anfangen, aber trotzdem vielleicht nochmal so in einem ganz kurzen Statement, was war sozusagen der Grund dafür, dass ihr gesagt habt, wir wollen eine Bremse wie die Maven entwickeln und was war da sozusagen der Hauptfokus bei dieser Bremse?
Also der Hauptfokus war auf jeden Fall mehr Bremspower, mehr Leistung und dann dieser Wechsel zum Mineralöl. Also die Maven war ja quasi unser Vorstoß. Davor gab es ja die DB8, eine günstigere Bremse, die dann schon bewiesen hat und eine extrem beliebte Bremse ist. Das ist auch so ein Modell, was man nicht so klangvoll und in der Szene so hört, aber die ist halt einfach in sehr großen Stückzahlen verbaut, hat sehr, sehr gute Qualitätskennzahlen, wo wir es vorhin von hatten. Also da gibt sehr wenig Probleme mit, was ja bei einer Bremse erstmal das Hauptthema ist. Sehr wartungsarm, einfach einzustellen und so weiter und dann eben gute Bremspower hat. Die Maven war dann der nächste Wurf. Jetzt wurde das Ganze mit der Motive ja kürzlich abgerundet. Das heißt, es ist unsere leichte Cross-Country- und Trail-Bremse, die man auch gut an so einem Trailcat fahren könnte. Und jetzt ist quasi alles auf Mineralöl. Also das Mineralöl-Thema war das eine, aber die Maven ist sicherlich ein Ergebnis, dass sich halt das Fahrradfahren, das Mountainbiken so weiterentwickelt hat. Also Leute kommen heute halt mit viel mehr E-Bikes, die schon mal das Systemgewicht hochtreiben. Soll nicht fies klingen, aber das bringt natürlich auch andere Menschen auf den Berg, also wo das Gesamtsystemgewicht höher ist. Es ist halt einfach sehr schwierig, sein mit 100 plus Kilo sein Mountainbike irgendwo hoch zu pedalieren, tut man sich leider einfach schwer. Mit dem E-Mountainbike wird das Ganze natürlich viel mehr Leuten ermöglicht. Das heißt, das Systemgewicht steigt, aber vor allem denke ich, was wichtiger ist, ist, dass die Trails und die Fahrwerke und alles der Fahrräder so viel besser geworden sind, dass ihr sagt, ja, hier am Reschen oder so, das sind ja wirklich Strecken, die noch vor 10 Jahren oder so war das ja gefühlt undenkbar. Da hat man gesagt, ja, das ist wirklich nur was für die absoluten 1% Cracks. Und heute fahren da halt sehr viele Leute runter, die vielleicht auch erst vor 1-2 Jahren mit Mountainbiken angefangen haben. Und weil die Räder so gut werden, die Geometrien so sicher werden, die Fahrwerke so gut sind, dass man heute halt auch wirklich ganz andere Strecken fährt, steilere Sachen fahren kann. Und diese Kombination, dass es halt für alle funktioniert, vom E-Bike-Tourer bis zu jemand, der in so einem Gebiet dann unterwegs ist oder halt die Kombination daraus, da braucht es halt einfach Bremspower. Und da war die Code, so gut und beliebt sie war, als unsere langjährige, starke Bremse dann irgendwann einfach am Ende, angelangt. Das sind ja dann viele mit 220er Scheiben vorne schon gefahren und so. Und da war dann irgendwie klar, da müsste ein bisschen mehr her und die Maven hat so circa 50% mehr Leistung. Deswegen, wenn du jetzt mit 180ern fährst, dann hat die immer noch mehr Leistung als eine 220er Code. Und okay, die wird man sich jetzt ja auch nicht ans Trailbike dübeln unbedingt. Also das zeigt so ein bisschen, dass da wirklich genug Luft nach oben ist und das ist auch ein guter Punkt mit den 180er Scheiben, weil wir sagen halt, wenn die Bremse jetzt so viel Leistung hat, dann sollte man halt die über die Bremsscheiben und die Beläge die auf den jeweiligen Einsatzbereich und den persönlichen Fahrstil anpassen. Also da kann ich dann halt reagieren. Wenn ich jetzt ein großer, schwerer Fahrer bin, der in krassem Gelände unterwegs ist, dann hole ich mir halt ein bisschen größere Scheiben, dickere Scheiben, die HS2-Scheiben. Wenn ich jetzt eher im Trailbike hier im Mittelgebirge unterwegs bin, dann wird die Bremse nie richtig warm. Also da tue ich mir auch keinen Gefallen, wenn ich dann mit großen Scheiben fahre. Dann hole ich mir halt die kleinsten, die direkt drauf gehen. Habe ich keine Adapter, sieht nochmal cleaner aus, spart ein bisschen Gewicht und hat halt immer noch genug Bremspower. Und das ist so ein bisschen die Philosophie der Maven, ja.
Wie seid ihr an das Thema, also viel Bremskraft ist natürlich super. Thema bei viel Bremskraft ist natürlich, wie dosierbar ist das Ganze? Weil das gibt einem ja letztendlich ein gutes Gefühl, dass es quasi nicht ein An-Aus-Gefühl ist, sondern dass man das Ding wirklich gut dosieren kann. Ich habe das Gefühl, das funktioniert, also zumindest bei mir, super mit dem Amlevo und am SL. Wie geht man an das Thema ran? Also habt ihr zuerst gesagt, die muss so und so viel Bremskraft haben und wie kriegt man das technisch hin, dass sie trotzdem dosierbar bleibt?
Ja, das ist dann so ein bisschen das Komplexe. Also das ist sicherlich auch nicht so einfach zu beantworten. Eine super starke Bremse zu bauen ist jetzt prinzipiell mal nicht die Kunst. Also es geht dann schon drum. Genau, wie kontrollierbar macht man das und wie ist das Bremsgefühl? Wir haben halt ein sehr charakteristisches Gefühl, vor allem bei der Code gehabt, das sehr beliebt ist, wo man sagt, die war noch nie so die absolut stärkste Bremse. Gab es immer 1-2 Modelle von anderen Herstellern, die mehr vielleicht hatten auf dem Prüfstand oder so, oder mit so Vergleichstests. Aber es war halt immer die Bremse, wo eigentlich überwiegende Mehrheit gesagt hat, die ist sehr gut zu modulieren, sehr gut zu kontrollieren. Und das wollten wir halt beibehalten. Ein wesentlicher Baustein ist dieses Swinglink, das heißt der Hebel, der wird quasi, der gibt die Bremskurve vor, also der sorgt halt dafür, dass am Anfang die Bremse ein bisschen weniger Biss hat und dadurch dann besser zu kontrollieren ist und es dann nach hinten quasi wie eine Progression mehr wird. Das muss aber halt auch abgestimmt sein. Wir haben jetzt ja auch die Maven Base zum Beispiel, die neue günstige, die hat dann diesen Swinglink nicht, weil es einfach ein Kostenthema ist. Das heißt, die hat dann eine direkte Übersetzung und da wurden dann wiederum die Kolben etwas verkleinert, damit die dann nicht zu viel Biss am Anfang hat. Also es ist immer so eine Abwägung, man kann die hydraulische Übersetzung natürlich verändern, man kann die Kolbengrößen verändern und dann hat man ja irgendwann gewisse Erfahrungswerte und fängt halt dann an einem Punkt mal an, wo man denkt, das funktioniert und tastet sich dann so ran und ich denke, Bremsen ist noch viel mehr als Schaltung dann halt auch ein Praxisthema. Das muss man dann einfach erfahren. Und da muss dann einfach mit Prototypen und so viel getestet werden und viel Feedback eingeholt werden, dass man dann ja das Feeling von der Bremse halt richtig hinbekommt. Ja.
Das ist eine super Frage spannend, habe ich noch dazu. Ja. Eine Frage noch, Toffer. Dann ja, weil es gerade so passt. Du hast gesagt, Praxiserfahrung super wichtig und sowas. Wie eng arbeitet ihr mit, sage ich mal, Race-Teams zusammen und sowas, um so eine Bremse zu entwickeln? Und wie sehr ist der Fokus in diesem Performance-Bereich im Vergleich zum, sage ich jetzt mal, einfach ganz normalen Consumer-Bereich?
Ja, sehr eng. Also das läuft eigentlich immer parallel. Das sind oft Entwicklungen, die dann eben von World Cup Profis und so auch vorangetrieben werden, die dann teilweise aber auch wieder andere Bedürfnisse haben. Mhm. Natürlich, also so ein Downhill World Cup Fahrer oder Fahrerin hat ja natürlich auch andere Anforderungen an eine Bremse und nutzt die ganz anders als jetzt jemand, der jetzt sein Enduro-Bike im Bikepark bewegt, vielleicht auch auf der gleichen Strecke, aber dann dreimal so lang unterwegs ist. Also das ist immer so eine Sache. Und bei den Schaltungen, ob jetzt Nino Schurter da mit einem Cross-Country World Cup gewinnt oder sowas, oder jetzt man da mit einer E-Bike-Tour fährt, ist natürlich Welten. Aber so gewisse positive Eigenschaften, die lassen sich dann halt gut übertragen. Und was halt die Athleten sehr gut können, ist die Produkte halt ans absolute Limit bringen. Mhm. Und das ist natürlich mal so die Messlatte. Also das muss natürlich irgendwie, so eine Bremse muss natürlich für Downhill World Cup, Rampage und alles funktionieren. Und dann wird sie für uns gut genug sein, sagt man mal. Aber natürlich muss man dann auch prüfen am Ende. Und das ist, denke ich, in der Bike-Industrie immer so ein Thema. Wie gut funktioniert das dann wirklich für einen Anfänger? Weil viele sind dann schon ambitioniert, die auch natürlich bei uns arbeiten, sind alles, fast alles leidenschaftliche Radfahrer, sind tief im Thema drin. Also manchmal muss man sich dann auch ein bisschen an die Nase fassen und sagen, hey, funktioniert das jetzt auch für jemand, der vielleicht sein erstes richtiges Mountainbike kauft in diesem Bereich oder vielleicht erst da noch ein bisschen an der Fahrtechnik feilt oder noch nicht so auf die ganz schweren Strecken geht. Also es ist immer eine Kombination aus beidem. Aber sicherlich nicht nur eine Entwicklung für Profis, weil das wäre einfach dann nicht, oder wäre ein bisschen am Markt vorbei.
Ja, da habe ich gar nichts hinzuzufügen, Flo. Weil erstens fand ich von Moritz spannend. Er hat nämlich das schon angesprochen, dass es bei Bremsen ein bisschen mehr auch oder nicht so einfach ist, vielleicht einfach nur auf Prüfständen was zu checken im Vergleich zu Schaltung. Und du hast ja dann schon die Frage vorweggenommen, wie das denn so ein bisschen getestet wird und dass das schon auch viel mit World Cup Teams, mit professionellen Racern, wahrscheinlich auch einfach mit Leuten stattfindet, die halt einfach die Produkte testen, die einfach damit die ganze Zeit von morgens bis abends im Wald unterwegs sind, weil habe ich mir nämlich nur gedacht, auf einem Messstand in einem Labor ist halt schwierig, einen Druckpunkt irgendwie zu definieren, der sich dann irgendwie für Leute irgendwie anders immer anfühlt. Also von dem her wäre das eigentlich auch meine Frage gewesen. Und Moritz hat es ja eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet, wo die Zielgruppe liegt für die Maven, das ist ja schon eigentlich wirklich in dem EMTB-Segment beziehungsweise Enduro Downhill sehr abfahrtsorientiert. Also es ist jetzt nicht unbedingt die Bremse
für dein Trailcat ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Also das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, aber unsere Empfehlung ist eigentlich bis 150 mm wäre die Motive die erste Wahl, dann entsprechend am Trailbike mit größeren Scheiben, am Cross-Country-Bike mit kleinen, leichteren Scheiben und die Maven dann mit 160 oder mehr. Jetzt ist natürlich so ein Trailcat, ist ein aggressives Trailbike, aber relativ kurzhubig dafür. Und da hat jetzt halt Pivot in dem Fall entschieden, eine Maven zu specken. Also es ist auch immer, was der Kunde dann möchte. Man könnte aber auch an einem 160er-Bike eine Motive fahren und es ist vielleicht für den einen oder anderen, je nachdem, wie er das Rad bewegt, auch sinniger. Und so ist es dann halt, also irgendwo da ist, sag ich mal, die Grenze und Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. Also die Maven ist auf jeden Fall unsere Bremse, das würde ich sagen, 160 und mehr Federweg. Aber das sind ja heute gerade an E-Bikes auch einfach viel mehr, als es früher war.
Ne? Ich glaube, wir sind beide mega begeistert auf jeden Fall. Das kann man an der Stelle nochmal sagen. 100%.
Was mich wirklich noch interessiert dann auch ist, mal wirklich ein bisschen rumzuprobieren mit verschiedenen Scheibengrößen und sowas, habe ich jetzt so gar nicht gemacht, aber wird auf jeden Fall passieren, weil ich finde das super spannend, was du sagst, dass du im Prinzip darüber nochmal ein bisschen modulieren kannst, sodass es halt wirklich für die eigenen Vorlieben passt, ne?
Ja, und wir haben ja halt auch viel gelernt und versuchen halt auch den Leuten da so ein bisschen Empfehlungen mitzugeben. Zum Beispiel, wenn du die Scheiben anguckst und die sind gar nicht verfärbt, dann kommen die nicht richtig auf Temperatur, dann ist es ein Indiz, dass sie zu groß sind. Wenn sie so bräunlich, bronzefarben eine Verfärbung haben, dann sind sie genau im richtigen Bereich. Wenn sie jetzt regenbogenartige Zeichnung haben, dann ist sie überhitzt, dann ist sie wahrscheinlich zu klein. Also das kann natürlich auch immer mal ein einzelner Extremfall gewesen sein, wo man so gebremst hat, dass sie so heiß geworden ist. Aber an sich ist das ein gutes Indiz. Und da sehen wir halt beides, dass Leute einfach mit zu kleinen Scheiben rumfahren und andere, das darf man einfach nicht ignorieren, einfach auch mit zu großen. Und dann, die Bremse wird dann nie so richtig warm. Die Bremse braucht Hitze, um richtig zu funktionieren. Also ich denke, das könnt ihr bestätigen, das ist bei jeder Bremse so, ob jetzt am Fahrrad oder woanders, die muss ein bisschen mal auf Temperatur kommen. Und jetzt auf einer Autorennstrecke oder so fahren die ja auch sich ein bisschen warm und die ersten 1-2 Kurven sind dann halt nicht, sind die Bremspunkte auch anders als dann später im Rennen. Und so ist es auf dem Trail auch. Also ich komme oben da aus dem Lift raus, fahre los, alles ist eiskalt, oben hat es 3 Grad. Letzte Woche hoffentlich ein bisschen wärmer bei euch, aber so in der Art. Und dann muss ich mal 1-2 Mal ordentlich reinlangen und dann ist der Druckpunkt richtig schön da, dann ist die Modulation richtig da und das hat einfach auch mit der Temperatur zu tun. Und deswegen hat die Maven jetzt auch keine so Kühlrippen oder sowas, weil wir gar nicht versuchen, die radikal dann runterzukühlen, weil die eben so einen großen Sattel auch hat, so einen großen Bremssattel, dass die diese Wärme dann im Endeffekt auch gut ableitet, aber auch ein Stück weit halten kann. Also dass sie halt auch konsistent auf einer langen Abfahrt dann einfach die das Feeling sich halt auch nicht ständig verändert.
Ja. Yes. Ein Thema haben wir noch, Flo. Beziehungsweise wir haben noch mehrere Themen, aber ein Produkt haben wir ja auch noch zum Ausprobieren und zwar neue Tropper. Und da ist eigentlich die erste Frage und die kam auch immer wieder jetzt oder kam 2-3 Mal, als wir am Rechensee waren von Leuten. Wäre Thema Optik. Warum ist so dieses ganze Bauteil jetzt, was vorher mal unter dem Sattel direkt war, jetzt sozusagen ganz nach unten gewandert? Und sitzt jetzt eigentlich mehr oder weniger über der vorne auch noch und sitzt jetzt mehr oder weniger über der Sattelklemme.
Genau, also unsere neue Reverb Access ist das. Das heißt, wir haben ja vor ein paar Jahren auch eine elektronische Sattelstütze rausgebracht. Die Reverb war ja damals ein Wegbereiter eigentlich für diese ganze Kategorie, hatte damals eine hydraulische Ansteuerung, um den Sattel abzusenken. Dann kam die Access-Variante. Inzwischen gibt es nur noch die Access-Variante und diverse mechanische Alternativen, von uns aber nur Access. Und da war eben der Wunsch, mehr Absenkung, mehr Hub zu haben. Die alte ging bis 170, die neue geht bis 250. Also da sollten auch die ganz, ganz Langbeiner, ganz große Menschen abgeholt werden. Und da haben sich dann halt die Dinge so ergeben, wenn man dann drüber nachdenkt, wo man den Akku platziert, gibt es jetzt nicht so unendlich viele Möglichkeiten an so einem runden Pflock und da haben wir natürlich alles ausprobiert, das Ding quer, hochkant, wenn man es hochkant macht, dann verliert man immer auch Bauhöhe und der Stack wird dann quasi zu hoch, also man kann dann weniger Absenkung bei gleichem Auszug haben, wenn man es nach hinten packt, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil da fliegt der ganze Dreck hin, also das ist ja mit einem Teil vom Fahrrad, was am dreckigsten wird, ist die Rückseite des Sitzrohrs und des und der Dropper und so kamen wir dann halt drauf, die nach vorne zu wandern. Ist der Formfaktor, muss man sich sicherlich ein bisschen dran gewöhnen, es war uns aber auch wichtig, die Access-Batterie halt beizubehalten, also man hätte jetzt natürlich auch irgendwie nochmal eine spezielle Batterie entwickeln können, die ein bisschen kleiner ist oder so, aber dann wäre sie ja nicht austauschbar und das ist, denke ich, auch ein großer Benefit, also wir sehen die Reverb Access in erster Linie natürlich an Access-Schaltungsbikes oder Leute, die in Access-Schaltung schon fahren. Und da habe ich halt den Charme, habe ich den gleichen Akku, gleiches Ladegerät. Wenn mir dann auf der Tour ich doch mal meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, da ist ja die Angst immer groß, dass man dann liegen bleibt ohne Akku. Wenn man ein paar Dinge beachtet, sollte das eigentlich nicht passieren. Es gibt LEDs, die das anzeigen. Ich kann es mit einer App koppeln, dass es mich warnt, wenn der Akku niedrig ist. Das haben halt nur viele Leute teilweise da nicht richtig eingerichtet. Wenn ich ein GPS oder eine GPS-Uhr fahre, kann die mich darauf hinweisen. Also es gibt schon genügend Möglichkeiten, aber sollte ich dann doch mal liegen bleiben quasi und die Schaltung irgendwie plötzlich nicht mehr gehen, dann habe ich halt noch einen zweiten Akku dabei, dann mache ich meine Dropper halt einmal runter und lasse unten für die Abfahrt zum Beispiel und mache den Tausch kurz die Akkus aus. Das ist halt so den Charme. Und das Drahtlose an sich oder diese Position muss halt auch irgendwie außerhalb vom Rad sein, damit ich halt an den Akku rankomme. Sonst müsste die Stütze ja wieder mit dem Kabel irgendwie am Fahrrad geladen werden und das passt halt auch nicht jedem. Und so ist sie dann in den unteren Bereich gewandert. Ja.
Wir haben tatsächlich auf jetzt am Reschen, der hatte Martina erzählt, dass ihr Sohn tatsächlich das geschafft hat, durch das Einfedern des Hinterrads tatsächlich, als der Akku, der hinter unterm Sattel noch saß früher, also dass der an den Reifen geschraubt ist. Der hat das
genau, das wäre der nächste Grund, den habe ich jetzt dezent ignoriert, aber nee, das stimmt schon. Es gab das Problem gerade bei 29er Hinterrädern, kleinen Rahmengrößen, wo das dann sehr tief kommt, und das kann dann schon manchmal ein limitierender Faktor sein, wenn man da sehr grobstollige Reifen fährt. Also sag mal, so ein 29er Enduro S-Rahmen, das hat sich nicht so gut vertragen. Manchmal da konnte es passieren, dass dann der Reifen an den Akku kommt. Ja. Das war dann der letzte, also sozusagen ein weiteres Argument für die Akkuplatzierung.
Ich habe mal noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen außer der Reihe ist für so eine Sattelstütze. Ne? Habt ihr jemals darüber schon mal nachgedacht, ob ihr die Sattelstützen, Absenkung und Anhebung irgendwie mit so einer Sensorik verbindet, dass das irgendwie automatisch passiert?
Sicherlich, aber bisher offensichtlich nicht in Serie gekommen. ich glaube, da gibt es immer wilde Theorien. Aber am Ende des Tages ist ja auch so eine Frage, ja, wie viel will man das automatisieren oder wie würde das dann ablaufen? Würde das dann aufgrund der Neigung oder, ich meine, wir haben ja mit dem Flight Attendant Fahrwerk von RockShox ja schon was recht Komplexes am Markt. Also ein Fahrwerk, das sich selbst an die Gegebenheiten anpasst und sich selber einstellt und sich selber sperrt und straff wird. Und da sieht man ja auch, da müssen ja sehr, sehr viele Daten und Parameter reinfließen, damit das System die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, wenn die Stütze jetzt unter einem da ja ihr eigenes Ding machen würde, das wäre vielleicht ein bisschen weit. Ja. Also manche fragen sich ja auch umgekehrt, warum muss das dann überhaupt elektronisch sein? Ist doch eigentlich simpel, da einen Schaltzug oder die Hydraulik zu haben. Aber das ist dann auch dann ja erst im nächsten Schritt sichtbar, wenn man zum Beispiel überlegt, naja, so ein Schaltzug hat halt das Problem im Bereich Sattelstütze. Ein Schaltwerk ist halt fix am Rad. Das ist für alle Rahmen, für alle Fahrer, Fahrerinnen gleich. Wenn es einmal montiert ist und die Länge passt, dann ändert sich da auch nichts mehr, wenn ich jetzt nicht den Lenker zum Beispiel deutlich kürze oder so. Aber die Sattelstütze hat ja einfach einen ziemlichen Auszug, den sie abdecken muss schon mal von Haus aus. Und dadurch kann man das Kabel einfach nicht so eng führen und nicht so fest im Rahmen verankern, sondern braucht eigentlich immer so ein bisschen Reserven, damit das Rad dann auch für den Kunden angepasst werden kann. Und wenn ich es jetzt also zu lang mache und ich bin jetzt jemand Kleineres und dann habe ich vorne so einen riesen Bogen, dann ist wieder die Reibung höher und es schaut blöd aus und geht dann so vom Lenker weg. Wenn ich es zu kurz mache, habe ich im Zweifelsfall, kriege ich den Sattel nicht weit genug raus oder eben auch das Ding zum Transport mal kurz rausziehen oder sowas. Das heißt, so eine elektronische Dropper hat einfach den Charme, die ist halt in 5 Minuten an jedes Rad montiert. Und bei dem E-Bike müsste ich ja zum Teil dann einen Akku und Motor ausbauen, um dann quasi da ranzukommen, um an dem Zug irgendwas zu machen, wenn da mal was ist. Also das sind eigentlich dann die Hauptvorteile. Es ist natürlich kein Verschleiß und das Ganze funktioniert halt elektrisch zuverlässig, immer auf Knopfdruck und immer mit der gleichen Bedienkraft. Aber halt sicherlich auch diese ganze Montage, cleanes Cockpit und alles, was damit einhergeht. Mhm. Ja.
Also das cleane Cockpit ist ein mega Benefit, finde ich nämlich total cool, wenn du da nicht die ganzen Leitungen hast. Was ich mich jetzt schon eben gerade irgendwie gefragt habe, und es kann sein, dass die Frage so ein bisschen dulli ist, weil es vielleicht funktioniert, aber könnte man eigentlich rein theoretisch, also man kann ja die Pods belegen, die Pods für die Leute da draußen sozusagen, die Betätigung für die Dropper Post oder auch für die Schaltung. Könnte ich jetzt habe ich links und rechts jeweils irgendwie einen Pod, einmal für die Schaltung, einmal für die Dropper Post. Könnte ich aber beispielsweise links entfernen und auf meinem rechten Pod den oberen Knopf für die Auslösung der Sattelstütze machen, hoch runter, und den unteren Pod so belegen, dass ich kurz drauf drücke und der schaltet einen Gang runter und lang drauf und der schaltet hoch. So wie es so ein bisschen, ist ja so ein bisschen bei Gravelbikes, haben wir vorhin drüber geredet, so viel Gravelbike fährst, du machst irgendwie bei der Schaltung leicht irgendwie zur Seite und er schaltet ein, schaltet nach unten und du machst irgendwie weit irgendwie nach drüben und er schaltet dann irgendwie hoch.
Ja, genau.
Müsste ja prinzipiell also auch gehen, ne? Also könntest du dann...
Theoretisch geht das? Theoretisch würde das gehen, aber ist nichts, was ist aktuell, was man jetzt auswählen kann, weil ich glaube, dass dann der Schaltvorgang, das wäre schon sehr verwirrend. Was man machen kann, ja die Pods links und rechts belegen, also was einige zum Beispiel machen, gerade im Cross-Country, dass man links und rechts dann die Dropper bedient und auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runterschaltet. Also so ein bisschen, wie es auch beim Rennrad ist, dass man sagt, okay, man hat dieses rechts, werden die Gänge schwerer, da wandert so wie auf der Kassette, ist halt sehr intuitiv. Ja. Links wandert dann die Kassette in die nach links eben. Das kann schon im Eifer des Gefechts natürlich ganz interessant sein, das so zu belegen. Ja. Und dann hat man links und rechts zwei Optionen, die Dropper zu bedienen. Aber ich glaube, die Standardkonfiguration ist einfach so bei vielen drin. Rechts hoch runterschalten und links Dropper bedienen, dass die meisten das dann nicht viel mit rumspielen. Und so eine Doppelbelegung, also technisch möglich, aber ich glaube dann von der Praxis eher problematisch, wenn man so Optionen anbietet.
Ich habe jetzt nur gerade dran gedacht, es wäre schon krass, weil dann hättest du auf der linken Seite einfach nichts mehr außer deine Bremse. Das wäre schon wird irgendwie wild.
Das wäre dann die cleanste mögliche Option. Ja.
Aber ich muss auch noch zu der Dropper, muss ich auch nochmal sagen. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe mich generell mit Sattelstützen schon so oft, also mit herkömmlichen Sattelstützen, schon so oft drum geärgert, weil diese Züge dann ein bisschen nachlassen und so weiter. Dann senkt die sich teilweise ab und dann ist die nicht mehr. Also ganz ehrlich, so eine elektronische Dropper ist für mich gerade so ein bisschen, es ist herrlich einfach, weil es funktioniert einfach zuverlässig, immer wieder. So zack, hoch, runter, perfekt einfach. Das ist, also ich glaube, die Frage, ob das Sinn macht, eine elektronische Dropper zu haben, wenn du sie einmal hast, dann stellst du dir die Frage nicht mehr, weil das ist mega.
Also ja, die letzte hatte schon eine gute Reputation, glaube ich. Also dies, was man von den ganz, ganz frühen Reverbs jetzt nicht behaupten kann. Da gab es sicherlich auch Jahre, wo das ein bisschen problematisch war, was so die Haltbarkeit anging. Und da gibt es natürlich immer noch viele Forenbeiträge und so dazu. Aber ich denke, mit der letzten Reverb Access hat sich das schon deutlich gewandelt. Also wenn man da guckt, da gibt es viele, die da sehr happy mit mehrere Jahre fahren, ohne jeden Service zu machen und so, was wir natürlich nicht empfehlen. Aber bei der neuen ist es jetzt so, dass wir die Servicezeit nochmal deutlich verlängert haben und wir eigentlich nach einem Jahr im Prinzip erst einen kleinen Service empfehlen, der komplett zu Hause gemacht werden kann, wo es kein großartiges Spezialwerkzeug, wo es noch nicht mal Ersatzteile braucht, wo im Prinzip einfach die Stütze geschmiert wird und nach zwei Jahren beziehungsweise 600 Stunden dann ein großer Service stattfindet. Früher gab es so einen 50-Stunden-Service, der ist jetzt quasi 300 Fahrstunden oder halt ein Jahr. Also das ist schon lange auf dem Rad. Und der große Service mit 600 Stunden, den kann ich eben auch, wenn ich ein bisschen geschickt bin, daheim selber machen. Das Service-Kit kostet 55 Euro und dann habe ich die quasi wieder komplett in Neuzustand versetzt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, bei so einer Stütze in dem Preisbereich. Wir wollen da halt auch kein Wegwerfprodukt. Wir wollen nicht irgendeine, was es teilweise gibt, so Internals, die ich dann komplett tausche und einfach wegschmeiß, sondern unser Ansatz ist dann schon, da werden dann ein paar O-Ringe getauscht und da wird alles nachgeschmiert und sauber gemacht. Und dann muss das eigentlich über viele Jahre dann auch halten, das Zeug. Und eben da auch wie beim Schaltwerk, ich bekomme alle Teile einzeln. Also wenn ich mir jetzt mal, das Tauchrohr verkratz oder sowas oder eine Dichtung mal irgendwie einen Riss kriegt oder irgendwas von einem Sturz oder sowas, kann ja durchaus mal passieren, bekomme ich halt die Teile auch alle einzeln und kann mir auch die Stütze dann immer wieder reparieren.
Ja. Krass.
Ja, mega.
Ich habe nur noch mal jetzt ein bisschen weg von den Produkten noch mal so ein, zwei Fragen insgesamt zum Thema Marketing, Sponsoring und so den Standpunkt, den SRAM da vertritt. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Du hattest ja auch schon vorhin eine Frage gestellt, wo es nicht so viel, oder wo du gesagt hast, da sagen wir offiziell nichts zu. Aber spannend ist ja für uns zwei und vielleicht auch für die Leute hier, die den Podcast hören, wie wichtig ist für eine Firma SRAM digitale Reichweite oder Rennergebnisse? Also wie schätzt du sowas ein? Weil du hast eben ja schon gesagt, es ist natürlich super wichtig, weil Produktentwicklung findet halt einfach im Rennsport statt. Ihr bekommt da das Feedback und so weiter. Aber es ist ja schon so, dass einige Rennformate einfach irgendwie keinen Bestand haben oder aktuell ausgesetzt sind oder es sowieso schwierig ist irgendwie aktuell im Rennsport. Und dann gibt es natürlich so Typen wie uns. Wie wichtig schätzt du da so die, ja, oder wie ist der Stellenwert bei euch, bei SRAM dem gegenüber?
Ja, ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist halt ein ein und es sind zwei Parallelwelten, die da existieren. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die da in dem Bereich arbeiten. Die würden dann wahrscheinlich sagen, Racing ist wichtiger. Das ist sicherlich auch in manchen, ja, ist es vielleicht bei einer Downhill-Gabel oder einer Rennradschaltung vielleicht wichtiger als jetzt bei einem Trailbike-Produkt. Das muss man sicherlich differenziert betrachten. Also ich persönlich bin ja in dem Non-Racing-Bereich in erster Linie tätig. Deswegen würde ich natürlich jetzt erstmal sagen, eure Reichweite und die Reichweite von klassischen Fahrradmedien, von YouTube-Kanälen und so weiter ist natürlich enorm und erreicht meines Erachtens halt eher den Endkunden oder die breite Masse an Endkunden. Aber das Racing ist, denke ich, das, was dann die Meinung und die Stimmung der Top paar Prozent halt auch beeinflusst. Und da ist es halt durchaus wichtig, weil es ist dann vielleicht auch der eine in der, es gibt ja auch immer den einen in der Gruppe, wenn man jetzt mit 10 Leuten biken geht, und der eine ist halt der wirklich Nerd, der tief drin ist und alle World Cups guckt und so, und der erzählt dann den anderen, was Sache ist. Also es sind ja dann auch immer so Multiplikatoren und so Mini-Influencer quasi im eigenen Umfeld. Und das muss, denke ich, immer irgendwie parallel laufen. Aber wir schätzen natürlich, dass ihr und andere eurer Zunft da ja auch individuelle Zielgruppen habt. Also wer jetzt euch folgt, muss ja nicht unbedingt jetzt Bike-Magazin XY lesen oder einem anderen Kanal folgen, sondern es sind ja dann teilweise überlappt sich das. Es gibt dann Leute, die haben 10 Sachen quasi in der Rotation und andere, die sagen vielleicht, nö, ich hole mir so den Mountainbike-Fix, ich höre euch jede Woche, weiß ich nicht, auf dem Weg zur Arbeit höre ich mir die aktuelle Episode an oder so, oder habe den YouTube-Kanal abonniert und gucke das immer abends auf dem Sofa und habe so Rituale. Und so ist es, glaube ich, für uns auch wichtig, dass wir halt da verschiedene Kanäle abdecken. Wir haben ja auch viele eigene Sachen, die wir machen. Das ist dann intern immer so eine Debatte, denke ich, dass man auch überlegt, ja gut, braucht man jetzt überhaupt so ein Gespräch wie heute, oder können wir nicht einfach unser Video auf unseren Kanal da klatschen und erzählen, was wir erzählen wollen, und dann haben wir wenigstens alles genau in dem Sprech und genau in dem Format, wie wir es wollen. Aber ich denke, so eine externe Validierung von euch als unabhängigen Fahrern, Testern ist dann auch ja sehr wertvoll und freut uns natürlich, wenn die Sachen dann gut ankommen, und wir nehmen es entsprechend ernst, wenn es Themen gibt und die Sachen nicht gut ankommen, weil da natürlich dann auch ein hohes Risiko damit einhergeht. Und ich denke, ja, wir wollen ja alle den Sport am Ende auch vorantreiben, und da gibt es natürlich auch immer wieder so Fälle, wo man sagen muss, ja, wem hat es jetzt am Ende was gebracht? War vielleicht mal irgendwie ein Einzelfall, der wird dann aufgebauscht, und am Ende des Tages wird viel Verunsicherung geschürt, und eigentlich wollen wir alle nur, dass mehr Leute Rad fahren. Ja? Und wenn man heute sieht, dass in Deutschland irgendwie 15 Mal so viele E-Mountainbikes wie Biobikes verkauft werden, dann, und die E-Bike-Zielgruppe ist ja halt viel breiter geworden, da sind ja auch sehr viele enthusiastische Mountainbiker, die früher schon Mountainbike gefahren sind, aber es sind halt auch ganz, ganz viele Quer- und Neueinsteiger, und ich finde, die muss man halt auch irgendwo abholen, und denen wollen wir auch was bieten und zeigen, ja, was halt unsere Produkte auszeichnet und unsere Themen auszeichnet. Und ich denke, das ist halt schwierig mit einem Rennformat, kann ich die nicht alle abholen. Dazu ist es einfach nicht populär genug. Ja.
Man muss auch dazu sagen, vielleicht das nochmal so als kleine Hintergrundinfos zu unserem Video auch. Also ihr meint das wirklich ernst. Wir haben nämlich zwar die Schaltungen von euch bekommen, aber wir haben die Schaltungen bekommen, Punkt. Was wir damit gemacht haben, du hast gesagt, ey, macht, was ihr wollt. Wir haben kein Briefing, kein sonst was, und das haben wir gemacht. Also ihr meint das ernst, das finde ich gut. Das hat uns viel Spaß gemacht.
Das machen wir natürlich auch nur, wenn wir hinter den Produkten stehen, und da versuchen wir dann, dass wir das können, wenn wir was auf den Markt bringen, sollten wir auch alle wir schon so gut gemacht haben, dass man sagt, das kann ich eigentlich auch meinem Freund in die Hand drücken und empfehlen. Mhm. Und das nehme ich auch für mich immer so als Gradmesser, so was empfehle ich dann privat Freunden und wovon rate ich ihr ab oder so. Und da finde ich dann schon gut, wenn ich dann im Großen und Ganzen eigentlich sagen kann, nee, das ist schon alles, hat schon Hand und Fuß, und dann gibt es halt die Abstufungen, und der eine hat ein bisschen mehr Budget und der andere ein bisschen weniger, und dann kann man so Empfehlungen aussprechen, aber es ist eigentlich für jeden was Passendes dabei. Ja.
Cool. Wow, jetzt haben wir, glaube ich, super viele Informationen. Ich habe eigentlich noch ganz viele andere Fragen, die ich mir notiert habe, aber ich glaube, wir müssen Moritz auch mal durchschnaufen lassen und vielleicht nochmal einladen.
Ja, ich habe mich gewarnt, dass das, dass es wahrscheinlich so kommen wird, weil ich das auch schon befürchtet habe. Das ist halt leider, das ist halt, was bei uns Spaß macht bei Swam, dass wir halt so viele Themen auch haben unter einem Dach. Und das für mich, in meinem Fall, darf ich die auch alle betreuen. Es gibt natürlich auch Leute, die machen nur, die sind wirklich nur für Swam Bremsen da oder so. Und die sind dann halt ein bisschen, bisschen spezieller unterwegs. Also da können wir gerne nochmal anknüpfen oder vielleicht mal jemand anders mitbringen noch und mal tief in irgendwas abtauchen. Und genau, die Einladung steht. Also ihr könnt natürlich gerne mal nach Schweinfurt kommen. Dann können wir mal das mal zeigen, vielleicht auch in Bildern. Das wäre, glaube ich, ganz cool, weil es jetzt doch im Ton vielleicht ein bisschen abstrakt ist. Und dann schauen wir mal, was noch so in Zukunft Neues kommt und dass wir da auf jeden Fall euch im Loop halten. Ja.
Das fände ich spannend. Da schauen wir mal vorbei, Toffer, oder?
Das wird ja gut. Das, also ich stelle mir wirklich schon das Prüflabor mit dir vor. Das wird, glaube ich, unglaublich gut. Also da hätte ich richtig Lust drauf. Machen wir auf jeden Fall. Die Leute können ja auch mal in die Kommentare hauen, ob sie da Bock drauf haben. Die können ja mal irgendwie ein paar Fragen reinstellen. Und dann können wir mal gucken, dass wir dir die weitergeben, vielleicht auch ein bisschen beantworten können. Und ja,
genau, immer gerne. Das
würde mich mega freuen.
Ja. Immer gerne weiterreichen, wenn wir es nicht selber direkt sehen oder so. Dafür sind wir auch da, also helfen wir gerne weiter.
Perfekt. Super. Vielen Dank, Moritz, für deine Zeit, für die ganzen ausführlichen Antworten. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Yes. Ja, mir auch. Danke für die Einladung. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.
So machen wir es.
Ja.
Alles Leute, klar. Haut da rein.
Bis dann. Gut. Ciao.
Ciao. Dann, ciao.